willkommen beim attack.de Podcast.
Ja, schönen guten Abend. Ich bedanke mich erstmal für die Einladung durch Attack Wuppertal. Und ich hoffe also, das wird einigermaßen spannend für Sie bzw. euch. Es ist natürlich immer so, wenn man so ein vielfältiges und komplexes Thema wie Entwicklung des Weltkapitals, Entwicklung dieser globalisierten Welt sich vornimmt, dann hat man entweder die Möglichkeit, mit sehr viel Details, Zahlenmaterial und so weiter einen bestimmten Aspekt sich rauszugreifen, oder man macht es anders, und so möchte ich es heute Abend machen. Man versucht sozusagen von den Grundlagen her einen sehr weiten Horizont aufzumachen und so innere Zusammenhänge eher zu zeigen, die Logik dieses kapitalistischen Systems, die Frage, wie sich ein Gesamtzusammenhang, inzwischen eben ein planetarischer Gesamtzusammenhang herstellt und was daran problematisch ist. Und wenn man jetzt diesen zweiten Weg geht, dann muss man eben ein bisschen ausholen. Das heißt, ich werde eure Aufmerksamkeit jetzt eher eine gute als eine knappe Stunde in Anspruch nehmen. Ich höre schon rechtzeitig auf, wenn also sozusagen bevor die Abstimmung mit den Füßen beginnt. Ansonsten hoffe ich es auch dadurch ein bisschen spannend zu halten, dass ich jetzt kein Blatt vor den Mund nehme, also mich auch sehr kritisch äußere zu dem, was so landläufig als Globalisierungskritik und als eine Bewegungsmotivation, warum man jetzt so protestiert und was dabei für Vorstellungen wirksam sind, von denen ich denke, dass sie in vieler Hinsicht sehr kritisierbar sind und eben auch das Problem, um das es eigentlich geht, leider gar nicht treffen. Ich möchte es also jetzt in 4 Fragen so nacheinander aufrollen. Die erste, das ist die schlichte Frage, was ist Kapitalismus? Die zweite, was ist die Krise? Die dritte, was ist Globalisierung? Und die vierte, was ist die Weltkonjunktur, beziehungsweise das, was jetzt so als Aufschwung medial so ein bisschen mit großer Hoffnung gezeigt wird. Also jetzt soll es ja wieder aufwärts gehen, und was für einen Hintergrund das hat, darauf möchte ich dann auch, um es aktuell zu machen, am Schluss noch näher eingehen. Also erstmal die Frage, was ist Kapitalismus? Da gibt es so landläufig ganz bestimmte Vorstellungen. Ja, Kapitalismus ist eben ein Machtverhältnis. Da haben die einen das Sagen und die anderen haben kein Sagen. Das, was Marx die Herrschaft des Menschen über den Menschen genannt hat. Und das ist sicher richtig. Aber es reicht auf jeden Fall nicht hin, um zu bestimmen, in was für einem Zusammenhang eigentlich sich diese Herrschaft bewegt, dass die einen das Sagen haben und die anderen nicht. Geht die ganze Problematik darin auf? Ich würde eher sagen, nein. Das Zweite, was man so landläufig so drauf hat, ja, Kapitalismus ist ein Eigentumsverhältnis. Die einen haben das berühmte Privateigentum an den Produktionsmitteln, die Kontrolle über die Produktionsmittel, und die anderen haben eben keine Kontrolle darüber, die haben nicht das Sagen, also im Hinblick auf diese Eigentumsverhältnisse. Das trifft sicher etwas, das ist ja zweifellos so, aber das ist eben bloß die juristische Form, in der sich das Ganze bewegt, und wenn man nur das sieht, dann sieht man, denke ich, auch zu wenig. Und das Dritte ist eben, was man so landläufig drauf hat, ja, Kapitalismus ist eben ein Ausbeutungsverhältnis. Diejenigen, die Eigentümer sind und die das Sagen haben, die beuten die anderen aus, die müssen für sie arbeiten, die müssen den berühmten Mehrwert schaffen, und den eignen sich die anderen dann eben an. Und da denke ich, da ist was eine ganz verkürzte und letztlich falsche Auffassung, obwohl sie großenteils den traditionellen Marxismus und die traditionelle Kapitalismuskritik überhaupt gekennzeichnet hat. Da wird nämlich etwas nicht gesehen, dass diese, die das Sagen haben, die Eigentümer sind und die anderen, wie es so schön heißt, ausbeuten, dass die selber nicht die wirklichen Macher dieses Systems, dieses gesellschaftlichen Zusammenhangs sind, in dem wir uns befinden. Es geht nicht auf in Willensverhältnissen. Es geht nicht darin auf, dass die einen so böse sind und herrschen wollen und ausbeuten wollen, sondern es ist ein Systemzusammenhang, in dem auch diese sogenannten Herrschenden eigentlich nur Funktionäre sind. Von etwas, ja, von was? Von eben einem gesellschaftlichen Systemzusammenhang, der die Willensverhältnisse der Menschen übersteigt. Es ist nicht was Naturhaftes, sondern was gesellschaftlich-historisch Entstandenes, aber etwas, was sich den Menschen gegenüber, den Akteuren gegenüber verselbstständigt hat, was sich zu einem Systemzusammenhang, zu einer systemischen Logik geschlossen hat. Und weil das so ist, hat Marx das, und daran würde ich festhalten, das Ganze mit dem Begriff eines Fetischverhältnisses bezeichnet. Das heißt, es ist zwar etwas, was die Menschen selber machen, tun, handeln, ausagieren, aber etwas, was gleichzeitig sich als eine Art Logik, ein systemischer Zusammenhang ihnen gegenüber verselbstständigt hat. Und was den berühmten Mehrwert angeht, hat er dafür den oft nicht verstandenen Begriff automatisches Subjekt verwendet. Automatisches Subjekt meint, dass hier eine Logik am Wirken ist, die, wenn man so jetzt salopp ausdrückt, einfach bedeutet, dass Zweck und Ziel der ganzen Veranstaltung ist, aus einem Euro zwei zu machen. Das, was Marx Verwertung von Wert nennt. Also der Wert, der sich in Geld ausdrückt, soll als Selbstzweckprozess unaufhörlich weiter gesteigert akkumuliert werden. Aus einem Euro zwei machen, so landläufig ausgedrückt. Und dieses, was man als eine Art kybernetisches Rückkopplungsverhältnis bezeichnen könnte, das ist laut Marx dieses automatische Subjekt. Und die berühmten Kapitalisten und Herrschenden und so weiter, wie gesagt, sie sind nur Funktionäre. Oder der Marx sagt, ein guter Kapitalist ist einer, der ein Fanatiker der Verwertung des Werts ist. Das heißt, der sich diese automatische, kybernetische Rückkopplung dieses von Wert und Geldkapital auf sich selber sozusagen zu eigen macht. Aber er ist nicht das wirkliche Subjekt. Er hängt da genauso drin wie der letzte Arbeiter. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um zu sehen, dass wir es hier nicht mit einfachen einer Willensveranstaltung zu tun haben, und alles, was da sehr gefährlich und destruktiv und negativ daran ist, dass das auf bösen Willen zurückzuführen wäre. Eben gerade nicht, sondern auf diese Gefangenschaft, gemeinsame Gefangenschaft aller Gesellschaftsmitglieder in einem Systemzusammenhang, der ihnen als quasi natürlich erscheint. Als etwas, was angeblich scheinbar schon immer so war, in Wirklichkeit erst seit ungefähr 200 bis 300 Jahren überhaupt erst in die Welt gekommen ist und eben dieses kapitalistische System darstellt. Aus einem Euro zwei machen, diese Logik, dieses automatische Subjekt, das geht allerdings nur, wenn man weiß, dass also das, was hier als Wert und damit auch als Mehrwert erscheint, einen bestimmten substanziellen Inhalt hat. Und dieser substanzielle Inhalt ist laut Marx die Arbeit, er nennt es abstrakte Arbeit, die Verausgabung menschlicher Energie. Also sozusagen die Verbrennungsvorgänge im menschlichen Körper und Hirn. Ja, Marx nennt es die Verausgabung von Nerv, Muskel, Hirn. Da wird vom Inhalt abstrahiert. Deswegen ist es auch für den Kapitalismus egal, ob Schokoladentörtchen oder Handgranaten oder Atombomben hergestellt werden. Das Kapital fließt dahin, wo es sich am besten verwertet. Und wenn das ein destruktiver Inhalt ist, ist es auch egal. Aber die Lohnarbeit geht auch dahin, wo sie eben Lohnarbeit kriegt. Und auch da wird abstrahiert vom Inhalt und auch von den ganzen Folgen, von dem, was da in die Luft geblasen wird, von dem, was das für Zukunftsfolgen hat und so weiter. Davon wird abstrahiert, und diese Abstraktion erscheint dann wieder als dieser seltsame Ausdruck, abstrakte Ausdruck Arbeit, das heißt Verausgabung menschlicher Energie in diesem kapitalistischen Zusammenhang, ohne Rücksicht auf den Inhalt, völlig abstrahiert vom Inhalt, was man da macht. Und das erscheint dann wieder im Geld. Da hat ja der römische Kaiser schon gesagt, non olet, es stinkt nicht, als er Toilettensteuern erhoben hat. Ja, den sieht man auch nicht an, weil es eben Ausdruck, Darstellungsform, gesellschaftliche, wie Marx sagt, dieser abstrakten Arbeit ist. dem sieht man auch nicht an, was damit verbunden war, was damit produziert worden ist, welche sozialen Beziehungen da drin stecken. 10 Euro sind 10 Euro und woher die kommen und was für destruktiv Momente da drin waren, damit man die 10 Euro in der Hand hat, das sieht man dem nicht mehr an. Also, man könnte sagen, wenn abstrakte Arbeit in diesem Sinn die Substanz des Werts ist, dann haben wir es hier mit einem Selbstzwecksystem zu tun. Aus einem Euro zwei machen heißt gleichzeitig aus Arbeit immer neue Arbeit machen und immer mehr Arbeit. Nur so kann ja das Kapital akkumulieren. Und zwar ganz unabhängig von den Produktionspotenzen, die dabei entstehen. Das heißt, je mehr sozusagen Arbeit eigentlich überflüssig würde oder erleichtert werden könnte, desto mehr muss eigentlich gleichzeitig wieder gearbeitet werden, um diesen Akkumulationsprozess, diese Aufhäufung von Wert und Mehrwert als eigentliche Zwecksetzung in Gang halten zu können. Das heißt natürlich, Arbeit ist hier überhaupt nicht das, was man so gewöhnlich drunter versteht, etwas Positives, nicht? Etwas, was man haben will oder muss, sondern Arbeit ist eigentlich ein negatives Prinzip, weil es eben diese Abstraktheit enthält, diese Gleichgültigkeit gegenüber dem Inhalt und diese Gefangenschaft in diesem automatischen Subjekt, was einen zwingt, seine Arbeitskraft permanent zu verkaufen und dafür wieder Geldeinkommen zu bekommen, darüber dann wieder Waren kaufen zu können, konsumieren zu können und andere Möglichkeiten, das Leben zu reproduzieren, sind überhaupt nicht vorgesehen. Also das wäre so die negative Bestimmung. Und wenn jetzt der Zusammenhang von diesen negativer Dreieinigkeit Arbeit, Wert, Mehrwert und Geld klar ist, dann heißt das natürlich auch, dass es nicht darum gehen kann, wie das in der traditionellen Arbeiterbewegung noch die Vorstellung war, dass der Mehrwert, den die bösen Kapitalisten sich aneignen, dass der gerechter verteilt werden müsste auf alle und allen zugute kommen soll, sondern dass dieses Wertprinzip überhaupt, diese Logik, diese Abstraktion, die da an das Leben, an die Reproduktion des Lebens angelegt wird, dass die zu beseitigen wäre, um aus diesem destruktiven Kreislauf herauszukommen, ist was ganz anderes als den Wert bloß gerecht zu verteilen. Das geht viel tiefer. Und ich denke eben, wir sind heute in einer gesellschaftlichen Situation angelangt, in einer Entwicklung des Kapitalismus, wo das sogar zur Überlebensnotwendigkeit wird, aus diesem negativen automatischen Subjekt dieser abstrakten Arbeit auszusteigen. Weil wir nämlich sonst die Welt kaputt machen. Jetzt ist natürlich so, das ist jetzt der zweite Punkt, den halte ich für genauso wichtig, was Kapitalismus ist. Es war noch nie so, dass alle Momente von Reproduktion des Lebens in dieser abstrakten Arbeit völlig aufgegangen sind. Dieser Kapitalismus, dieses automatische Subjekt der Wertverwertung, das ist zwar totalitär, das heißt, es strebt danach, sich sozusagen alles restlos unterzuordnen, nichts mehr übrig zu lassen, was nicht in dieser Logik von abstrakter Arbeit, Wert und Geld aufgeht. Aber das hat noch nie völlig hingehauen, haut auch heute nicht hin. Es gibt bestimmte Bereiche und Momente, soziale, sozialpsychologische, aber auch materielle, beispielsweise die berühmte Hausarbeit, das, was nach der Arbeit kommt, ne? Beispielsweise die Betreuung kleiner Kinder oder Pflege oder Nachbarschaftshilfe, tausend Dinge, wo der Kapitalismus zwar auch versucht, sie in Marktgegenstände zu verwandeln, also alles sozusagen zu monetarisieren, zu vermarktwirtschaftlichen, aber das gelingt ihm eben nicht. Das sind Momente, Lebensbereiche, Aspekte, die sich sperren gegen diese Verwertungslogik. Und da ist man dann eben historisch sozusagen drauf gekommen, gleich ursprünglich, wie die abstrakte Arbeit in die Welt gekommen ist, die kapitalistische Verwertung, ist in die Welt gekommen, diese, ich nenne sie mal abgespaltenen Bereiche, ich stütze mich da auf feministische Theorie, also vor allem von Roswitha Scholz, diese abgespaltenen Bereiche, die sind historisch eben an die Frauen delegiert worden. Deswegen hat die Beispiel haben die Feministinnen auch herausgefunden, Frauen sind zwar dann auch in die abstrakte Arbeit reingekommen als Lohnarbeiterinnen, eine winzige Minderheit sogar bis ins Management, wir sehen es in der Politik und so weiter, aber insgesamt sind die Frauen da nicht nur unterrepräsentiert geblieben, werden dann auch durchschnittlich immer noch in allen Ländern schlechter bezahlt, das ist bloß die empirische Oberflächenerscheinung davon, aber gleichzeitig sind sie, wie die Theoretikerin Regina Becker-Schmidt gesagt hat, im Kapitalismus immer doppelt vergesellschaftet. Das heißt, sie sind einerseits auch mit zuständig inzwischen fürs Geldverdienen, für die abstrakte Arbeit und all das, was damit dranhängt, Politik und so weiter, andererseits aber gleichzeitig weiterhin zuständig geblieben für diese abgespaltenen Momente. Wenn es die nicht gäbe, dann würde die Gesellschaft sehr schnell verrecken. Ja? Aber das ist unsichtbar gemacht. Das scheint so, als gäbe es das gar nicht. Es ist stumm geblieben in der ganzen theoretischen Reflexion, auch im Marxismus. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also ich denke, Kapitalismus ist immer beides gleichzeitig. Er ist abstrakte Arbeit, dieses automatische Subjekt, das die Verwurstung der Menschheit und der Erde sozusagen bewerkstelligt. Und auf der anderen Seite eben diese Abspaltung aller nicht darin aufgehenden Momente, und das ist das moderne Geschlechterverhältnis. Das ist gleich ursprünglich und gleich wichtig wie diese abstrakte Arbeit. So, das ist jetzt so mal eine wenig schmeichelhafte Bestimmung für diese wunderbare Zivilisation, die kapitalistische Moderne, das moderne warenproduzierende System, der Weltmarkt oder eben auch das moderne, warenproduzierende Patriarchat, muss man sagen. Denn trotz aller Gleichheitskämpfe ist in diese scheinbar rein sachlichen, abstrakten Formen von abstrakter Arbeit, Wert, Ware, Geld, Demokratie und so weiter, ist ein geschlechtliches Verhältnis eingeschrieben, die eben Suprematie von abstrakter Männlichkeit, die Unterordnung der Frau qua Abspaltung, weil nämlich die Frau dann sozusagen kulturell, symbolisch als die zu domestizierende Natur besetzt ist, weil all diese Momente, die nicht in abstrakter Arbeit und Verwertung aufgehen, die sind ja sozusagen vom Kapitalismus als minderwertig gesetzt. Ja? Alles, was man nicht zu Geld machen kann, um es salopp zu sagen, das ist eigentlich nichts. Ne? Und die Frauen sind für das, was nichts ist, was man aber leider nicht umgehen kann, historisch zuständig gemacht worden. Also sind diese scheinbar abstrakten, geschlechtsneutralen Formen, gesellschaftlichen Formen, ist ein bestimmtes geschlechtliche Konnotation, ein bestimmtes Geschlechterverhältnis eingeschrieben. So, jetzt komme ich dann zum zweiten Punkt. Was ist jetzt die Krise? Denn unabhängig davon, man kann ja sagen, will man sowas eigentlich haben? Will man sich verkaufen? Vor 200 Jahren haben die Menschen noch sich ja das als demütigend empfunden. Die sind davongelaufen vor dieser Arbeit, vor dieser abstrakten Arbeit, was uns inzwischen aber in Fleisch und Blut übergegangen ist. Dieser Verinnerlichungsprozess, wie man es nennen könnte, der zum Teil mit Gewalt vollzogen worden ist, zum Teil mit sehr subtilen Methoden, zum Teil aber auch indem die Menschen selber angefangen haben, das zu besetzen. Sie wollten dann nicht mehr raus aus dieser abstrakten Arbeit oder sie stoppen ihren Siegeszug, sondern sie wollten Anerkennung auf dem Boden dieser abstrakten Arbeit. Und das war eigentlich die klassische Arbeiterbewegung, die historische, die auch die Theorie von Marx entsprechend verkürzt und schräg rezipiert hat. Denn bei Marx ist der Begriff abstrakter Arbeit eindeutig negativ bestimmt in den marxistischen Literaturen, auch gerade im Realsozialismus oder alias Staatskapitalismus des Ostens, war das ein rein positiv technokratisch bestimmter Begriff, abstrakte Arbeit, also ganz anders als bei Marx. Ja, also wenn das alles so verinnerlicht ist, wenn das einerseits demütigend ist im Grunde genommen und etwas, wo man sozusagen über das eigene Leben keine Kontrolle mehr hat, andererseits aber die Menschen das inzwischen wollen und sich danach richten, anerkannt sein wollen auf diesem Boden, dann wäre es ja mit der Kritik ein bisschen schwierig. Ist auch schwierig. Aber gleichzeitig hat dieses System, dieses berühmte automatische Subjekt, ja eben, weil es sich verselbstständigt hat als Systemprozess, auch eine Eigendynamik entwickelt. Die wird zwar auch wieder von den Menschen vollzogen, aber dieser Vollzug, der bringt Resultate hervor, die sozusagen zum Selbstwidersprüchlichwerden dieses Systems führen. Deswegen ist dieses kapitalistische System auch von Anfang an immer ein System gewesen, in dem es sowas wie permanente Widerspruchsbearbeitung gab. Es muss ständig müssen diese Widersprüche bearbeitet werden, aber deren Dynamik wird immer heftiger. Und jetzt haben wir also sowas wie Krise, zumindest soziale Krise, ja nun mittlerweile seit gut 20 Jahren nach dem Wirtschaftswunder, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sich spätestens seit den 80er Jahren ein sozialer Krisenprozess vollzogen. Wir haben eine ständig wachsende Sockelarbeitslosigkeit, eine Massenarbeitslosigkeit, die ist weltweit, die wird nur statistisch unterschiedlich erfasst. Nicht? Wenn es für manche Länder heißt, die haben bloß 5% Arbeitslosigkeit irgendwo in der Peripherie des Weltmarkts, dann heißt es nur, dass dort die Arbeitslosigkeit zum Beispiel nur noch in der Hauptstadt erfasst wird überhaupt. Und der Rest des Landes, die allermeisten Menschen, sind da sowieso schon draußen. Also, und dann kommt hinzu die berühmte Prekarisierung, die Unterbeschäftigung, immer mehr sogenannte Arbeitsplätze, die früher gar nicht mal in die Statistik aufgenommen worden sind, sogenannte Kurzzeitarbeiten und befristete Tätigkeiten, Teilzeit etc. Das hat sich immer mehr ausgedehnt. Also Massenarbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung, Massenverarmung, auch im Weltmaßstab, und eine entsprechende, auch wieder demütigende Arbeitsverwaltung und Krisenverwaltung, Armutsverwaltung, sprich zum Beispiel Hartz IV bei uns. Aber in irgendeiner Weise gibt es das überall in allen industriellen entwickelten Ländern. In der dritten Welt, in der sogenannten oder in der Peripherie, da schaut es sowieso noch viel schlimmer aus im Großen und Ganzen. Ja, das haben wir jetzt einerseits als Erfahrung und auf der anderen Seite, scheinbar ist das ganze System ja gar nicht in der Krise, sondern bloß die Menschen, die da in die Armut und Arbeitslosigkeit gestürzt werden. Gleichzeitig nämlich mit Hartz IV gibt es den Börsenhype, nicht? Das Abheben des Finanzkapitals, Spekulationsblasen, die berühmte Finanzblasenökonomie. Und jetzt kommt eben so eine Interpretation, eine ganz falsche, aber eine, die dann sehr geläufig ist, auch bei Globalisierungskritikern, nämlich das wird moralisch interpretiert, ja, und subjektiv als die berühmte Gier der Finanzhaie, nicht? Die bösen Spekulanten, bis hin zu Vorstellungen von der sozialen Verantwortungslosigkeit des Managements, wenn sie wieder, um die Börsenkurse zu steigern, wieder eine kleine Massenentlassung inszenieren, nicht? Diese Schweine. Oder es wird von sogenannten Managementfehlern gesprochen, wie jetzt gerade wieder bei Airbus. Nicht? Schuld ist das Management und es wird auf dem Rücken der Belegschaften ausgetragen und so weiter. Ja, welche Konsequenz wird dann für die Kritik daraus gezogen, für die Reaktion auf diese soziale Krise? Eindämmung der Spekulation als angeblicher Ursache der ganzen Krise, Regulierung der Finanzmärkte, ich spreche jetzt bewusst Sachen an, die auch bei Attac sehr en vogue sind. Die Tobin-Steuer, weiß ich jetzt nicht, ob das noch so aktuell ist, aber das gehört auch da einschlägig rein. Und im Grunde genommen die Hoffnung auf eine Rückkehr zu Arbeitsplatzinvestitionen. Dass man sagt, das Kapital akkumuliert noch weiter, wenn auch jetzt in dieser komischen abgehobenen Finanzblasenökonomie. Und irgendwie muss doch dieses Geld, das da ist, wie es so schön heißt, wieder zurückkehren, von sozusagen diesen bösen Finanzhaien und Spekulantenschweinen wieder entwunden werden und wieder in Arbeitsplatzinvestitionen verwandelt werden, in Realinvestitionen. Die Intention ist eigentlich, ja, wir wollen wieder unsere abstrakte Arbeit haben. Ja? Wir wollen zurück zur Normalität der Verbrennung menschlicher Energie als Selbstzweck. Wir wollen eben zwar nicht unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben, aber unseren guten alten Arbeitsplatzkapitalismus, wie wir ihn ja gekannt haben nach dem Zweiten Weltkrieg, und es war doch alles so wunderbar. Also um mal zu provozieren, würde ich da ein Bonmot von Gottfried Benn, das ist zwar ein konservativer Zyniker, aber es trifft in dem Fall trotzdem, der hat gesagt, dumm sein und Arbeit haben, das ist Glück. Und mit Dummheit könnte man jetzt nicht so bloß in dem bösartigen Sinn, ja, dass man sich elitär anderen Menschen gegenüber aufspielt, sondern auch die ja uns in gewisser Weise, selbst wenn man darüber reflektiert, gemeinsame Dummheit hinsichtlich unseres Vergesellschaftungsmodus. Ja, dass man da in was drin ist und da in Bezug auf das völlig verblödet ist, dass man das überhaupt nicht mehr drüber hinausdenken kann, dass man überhaupt nicht mehr sozusagen, und selbst wenn man drüber hinausdenkt, ist man ja trotzdem praktisch drin, nicht? Also wenn ich hierher fahre und ein Referat halte, nicht, dann erwarte ich zum Beispiel, dass es ein Honorar gibt, ja? Weil sonst für mich der Aufwand zu riesig ist, ich habe keine tollen Einkommen. Und wenn man in dieser Gesellschaft überhaupt leben will, man muss Geld reinkriegen. Ja? Und mir ist es schon passiert, ich habe Leuten gesagt, ja, was ihr hier macht, das war in einem Expeditionsbereich der Zeitung, ne, einer Tageszeitung, wo also eigentlich nur noch Massen von Prospekten da mit Pressluftsystemen, wenn man heute eine Zeitung aufschlägt, fallen einem ja erstmal die ganzen Beilagen raus. Ne? Und da habe ich gesagt, Leute, was ihr hier macht, ne, das ist ja vollkommen sinnlos. Ne? Und ihr vergeudet euer Leben, ihr schlagt euch hier Nacht für Nacht um die Ohren, um diese schwachsinnigen Prospekte. Ja? Und seitdem haben die mich immer begrüßt. Na, Bobby, mach mal wieder sinnlose Arbeit. Ja? Aber gleichzeitig, es ist unser Geld. Ja? Also haben wir hier eine gemeinsame Dummheit in Bezug auf unsere eigene Gesellschaftlichkeit. Ja? Wir können uns das nicht anders vorstellen, wir sind drin gefangen und eben dieses Wollen, wir wollen unseren guten Arbeitsplatzkapitalismus wieder haben, ist sozusagen der Ausdruck dieser Dummheit. Und weil man das irgendwie spürt, gerade heute unter heutigen Bedingungen, dann hat man eben gern so, dass man das eigene Problem projiziert auf die angeblichen subjektiv böswilligen Verursacher. Ne? Die bösen Spekulanten, und fragt gar nicht mehr, wie ist eigentlich der innere Zusammenhang, was hier eigentlich abgeht. Ja? Und ich würde dazu sagen, das ist keine Kritik des Kapitalismus als Produktions- und Lebensweise, die unhaltbar wird, sondern das ist bloß eine verkürzte Kritik an angeblichen Auswüchsen. Und man kann ja auch feststellen, das geht ja auch noch weiter, jetzt momentan aktuell, deswegen gehe ich auch jetzt kurz darauf ein, die Debatte über die Klimakatastrophe. Da ist es ja handgreiflich, die Zerstörung der Welt durch abstrakte Arbeit. Durch das, was wir wollen, ne, was die Leute wollen. Ja, gute alte Arbeitsplatzkapitalismus, das ist massive Weltzerstörung, das ist inzwischen manifest geworden. Das ist klar, weil nämlich in dieser betriebswirtschaftlichen Funktionsweise, da heißt ja eben in der Konkurrenz sich durchsetzen, möglichst rücksichtslos alles in die Luft blasen, möglichst auch einen Konsum generieren, der auf dieser Verbrennungskultur beruht von fossilen Energiestoffen. Ne? Und in den 90er Jahren war es so, dass man hier teilweise Entwarnung gegeben hat. Da sind die Emissionen so etwas zurückgegangen. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass also das einzig und allein verursacht war durch den Zusammenbruch des östlichen Staatskapitalismus. Das sind binnen weniger Jahre sind ganze riesige Industrieflächen stillgelegt worden. Und das hat im Weltmaßstab erstmal als eine Dämpfung sich niedergeschlagen. Inzwischen ist da auch die Maschine wieder angeworfen, aber es ist ja nur im Grunde ein indirekter Beweis dafür, dass eben tatsächlich hier ein Zerstörungsprozess am Werk ist, der nur durch das Stoppen dieser Art von ja, automatisches Subjekt, abstrakte Arbeit, Gleichgültigkeit gegenüber dem Inhalt, auch Gleichgültigkeit gegenüber den Folgen, das müsste gestoppt werden. Und vielleicht ist es sogar jetzt schon zu spät, und unsere Nachkommen haben hier riesen Schäden zu bearbeiten, sozusagen nach der abstrakten Arbeit, wenn die wirklich an die Wand gefahren ist. Also auch hier wird bloß von Auswüchsen gesprochen, es sollen Verbesserungen auf dem Boden dieses Systems stattfinden, das es aber gar nicht zulässt. Man sieht ja, wie es verwässert, wie es zerredet wird. Ja? Und dass hier natürliche Lebensgrundlagen zerstört werden, die Tragweite dessen, das geht gar nicht mehr in die Köpfe rein, nicht? Weil wir inzwischen eben auch diese ökonomische und soziale Krise haben und dann sozusagen buchstäblich die Parole, wirklich buchstäblich nach uns die Sintflut lautet. Das war jetzt nur ein kleiner Exkurs zu dieser Klimadebatte, weil das da mit dazugehört. Jetzt komme ich also zurück zu dem Krisenproblem. Ja, woher kommt denn jetzt diese Krise auf der sozialen Ebene? Und inwieweit ist die auch eine Krise des Kapitalismus selber? Also diese ganze Finanzblasen, Spekulationsökonomie angeht. Ich denke, die Interpretation, die ich vorhin genannt habe, die also sagen, das ist die Böswilligkeit und so weiter, die gehen aus von einer Verkehrung von Ursache und Wirkung. Es wird nämlich so getan, als wäre sozusagen das Aufblasen dieser Spekulationsblasen, als wäre diese Verwendung von Geld für Spekulation die Ursache dafür, dass real eben Arbeitsplatzinvestitionen zurückgehen, dass Massenentlassungen stattfinden und so weiter. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Diese Finanzblasenökonomie ist nicht die Ursache der Krise, sondern ihre Folge. Das ist die Art und Weise, wie der Kapitalismus erstmal vor der Krise, seiner eigenen inneren Krise, seiner Substanz der abstrakten Arbeit selber nämlich davonläuft, erstmal versucht, in den Finanzhimmel sozusagen zu fliehen, und dort das, was Marx fiktives Kapital genannt hat, zu generieren. Das heißt eben die berühmten Preissteigerungen auf den Aktienmärkten. Ich werde dazu gleich auch noch was Genaueres sagen. Also eine Verkehrung von Ursache und Wirkung. Das hat nichts mit subjektiven Defiziten der Manager zu tun. Die sind so groß oder so gering wie bei uns allen auch, wie wir hier sitzen, nicht? Es sind keine größeren Schweine als wir selber. Vielleicht gibt es sogar viele, denen da unbehaglich dabei ist, aber sie sagen eben auch, so wie die Leute mir gesagt haben in der Nachtexpedition, aber es ist doch unser Geld, ja? So sagen die, ja, es ist halt unser Unternehmen, ja, wenn wir das nicht machen, gehen wir bankrott, die Renditeanforderungen kommen jetzt und so weiter. Ja? Die Konkurrenz ist da, also müssen wir das eben tun. Das heißt, sie erweisen sich eben als Funktionäre dieser systemischen Logik. Und was ist jetzt eigentlich das Problem dabei, dass an der Basis der abstrakten Arbeit selber dieses Problem kommt, dass also diese Krisenerscheinungen in Kraft treten und eben das Kapital dann als Reaktion darauf, als Folge davon in diese Spekulationsblasen flüchtet, die natürlich irgendwann auch platzen. Ich behaupte also, gehe davon aus, dass wir es hier mit einem elementaren Selbstwiderspruch des Kapitalismus zu tun haben, was die Arbeit angeht, seine Substanz von Wert und Mehrwert. Denn einerseits ist eben die Arbeit, die Verausgabung menschlicher Energie, als gesellschaftliches Beziehungsverhältnis, als fetischistisches, wie Marx das genannt hat, diese Substanz der Verwertung des Mehrwerts. Auf der anderen Seite zwingt aber die Konkurrenz die einzelnen Unternehmen dazu, durch Verwissenschaftlichung der Produktion, um billiger anbieten zu können auf dem Markt, ja, diese Arbeitssubstanz sukzessive überflüssig zu machen. Verwissenschaftlichung der Produktion, es tritt an die Stelle der menschlichen Energie, der Verausgabung von Nerv, Muskel, Hirn, treten wissenschaftlich-technische Aggregate, und zwar in immer größerem Maßstab. Das heißt, menschliche Arbeit wird relativ und am Schluss, wie ich jetzt gleich drauf kommen werde, auch absolut überflüssig gemacht. Was natürlich heißt gleichzeitig, dass jede einzelne Ware dann immer weniger wert ist. Ne? Ganz klar. Wenn die Substanz von Wert Arbeit ist und ich für so eine Flasche hier vielleicht mal 10 Minuten Arbeit, schließlich 3, 2, 1, fast 0, ja, dann ist das entsprechend weniger wert. Entsprechend billiger ist es dann auch auf dem Markt. Das ist dieser relative Verbilligungsprozess, der im Lauf der kapitalistischen Geschichte auch zu beobachten war. Kann man oft manchmal in der Tageszeitung sogar sehen, nicht? Vor 50 Jahren war ein Ei oder ein Fahrrad oder was weiß ich, ein Fernseher, so und so viel, hat so und so viel gekostet, jetzt ist es im Durchschnitt viel, viel billiger. Das sind eigentlich die zwei Seiten derselben Medaille. Auf der einen Seite, Arbeit wird überflüssig, auf der anderen Seite, die Waren selber werden sukzessive entwertet. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn das so ist, wenn das dieser logische Selbstwiderspruch ist, wieso ist dann der Kapitalismus noch immer nicht zusammengebrochen? Das muss doch, sicher wird es dann irgendwo absurd, nicht? Die Ökologen schon der 80er Jahre haben ja vorgerechnet, wenn das immer weniger wert ist, dann muss man natürlich auch die Welt mit Waren zuschütten, nicht? Wo man vorher Mehrwert erzeugen konnte mit einem Kühlschrank, da braucht man 10, 100.000, die müssen ja auch abgesetzt werden, irgendwo wird es verrückt dann, und der Punkt ist eigentlich längst überschritten. Aber es gab so etwas wie einen historisch wirksamen Kompensationsmechanismus, der die Krise, die da ja da ist, logisch da ist, immer wieder sozusagen zurückgedrängt hat. Denn was wir jetzt erleben, Arbeitslosigkeit hat es immer wieder gegeben in dieser Entwicklungsgeschichte des Kapitalismus, aber sie ist dann wieder aufgesaugt worden in einem neuen Schub von Verwertung, von Kapitalakkumulation, einer neuen Struktur dieses Verwertungsprozesses. Und was ist da vor sich gegangen? Ich habe es ja gerade schon gesagt, Arbeit überflüssig machen heißt gleichzeitig, eine Ware, ein bestimmtes Produkt immer billiger herstellen zu können, und es wird dann entsprechend auf dem Markt angeboten. Das hat aber in der Geschichte des Kapitalismus, in der Industrialisierung, gleichzeitig dazu geführt, dass man jetzt zwar für die einzelne Ware, ich gehe jetzt mal von der Flasche hier weg und zu einem sehr signifikanten Produkt, nämlich dem Auto, ja, das hat dazu geführt, dass man pro Auto sehr viel weniger menschliche Energie gebraucht hat. Ja. Aber die Autos wurden dann, das war schon kurz nach dem Ersten Weltkrieg, fing das an, schon im Ersten Weltkrieg, durch den berühmten Automobilfabrikanten Henry Ford, ne, mit seinem Modell T, hieß das. Da hat er gesagt, ich möchte, dass meine Arbeiter sich das, was sie hier bauen, das Auto auch selber kaufen können. Damals schien das utopisch, ne. Da war nämlich ein Auto sowas wie heute vielleicht ein Privatflugzeug. Also nur was für die Appartenen. Aber durch die Verwissenschaftlichung der Produktion, das berühmte Fließband war da nur ein Moment da drin, durch die Rationalisierung, durch die entsprechende das Überflüssigmachen von Arbeit, konnte ein riesiger Ausstoß von Autos in immer kürzerer Zeit und für das einzelne Auto natürlich, weil es dann entsprechend weniger wert war, auch billiger, ja, ausgestoßen werden. Das hat aber, und da hat man in den 20er Jahren, gab es schon mal so eine Rationalisierungsdebatte, da hat man gesagt, oh Gott, wenn das so weitergeht, dann irgendwann wird ja das zwar saubillig sein, aber wir haben eine Massenarbeitslosigkeit. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich dann herausgestellt, nein, so war es doch nicht, denn das, was bei Karl Marx unter relativer Mehrwertproduktion figuriert, was ich jetzt hier theoretisch nicht entwickeln kann. Aber ich kann es sozusagen mit anderen Worten erklären. Es hat eine Kompensation stattgefunden, denn dadurch, dass die Autos so viel billiger wurden, konnten sie in Massenkonsum eingehen. Dadurch, dass sie in Massenkonsum eingegangen sind, haben sich die Märkte für Autos explosionsartig ausgedehnt. Was ich vorher nur die Creme der Gesellschaft leisten konnte, konnte plötzlich Hinz und Kunz kaufen. Und unterm Strich hat das bedeutet, dass die Arbeitskraft, die man dafür dann wieder gebraucht hat, pro Auto viel weniger menschliche Energie, pro einzelnes Auto, aber für die zusätzliche Masse von Autos, die da jetzt produziert worden sind, weil die entsprechende Massenkaufkraft, der Massenmarkt da war, hat man wieder unterm Strich sogar noch mehr menschliche Arbeitskraft wieder gebraucht, um das herstellen zu können. Und das war das berühmte Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg. Nicht? Da waren plötzlich Arbeitskräftemangel, da hat man in nicht nur Autohäuser, nur jetzt ein zentrales Beispiel, eine Schlüsselindustrie, auch Haushalts- und Haltungselektronik, die sogenannte weiße und braune Ware, all diese Dinge, die vorher Luxusgüter waren, gingen in Massenkonsum ein. Man hat dafür sogar die Frauen dann zusätzlich mehr als jemals zuvor für die abstrakte Arbeit mobilisiert. Da fing dann das auch an, was ich vorhin die doppelte Vergesellschaftung genannt habe. Und sogar die Flüchtlinge und dann sogar die berühmten Gastarbeiter, die man hergeholt hat. Man hat einfach einen Riesenhunger nach menschlicher Energie war da, weil die Märkte sich so stark ausgedehnt haben, dass der Rationalisierungseffekt an der einzelnen Ware da weit überkompensiert worden ist. So, und jetzt kam dann das, was ich die dritte industrielle Revolution nenne, seit Ende der 70er Jahre, in den 80er Jahren, die Mikroelektronik. Und da hat man gedacht, naja, da sind riesige Rationalisierungspotenziale, aber irgendwie wird es da wieder genauso gehen wie mit den Autos und Kühlschränken. Irgendwann, gut, es gibt vielleicht vorübergehend ein bisschen Arbeitslosigkeit, aber irgendwann wird das genauso wieder überkompensiert. Es werden ja dann die neuen Produkte, die Personalcomputer, die neuen Kommunikationstechnologien, nicht? Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo niemand wusste, was ein Handy ist oder was eine E-Mail ist. Ja? Und da gab es dann tatsächlich auch in der Tat wieder denselben Effekt. Das, was ich vorher nur, ja, ich habe es mal so genannt, die Rechnerkapazität, die in den 70er Jahren die Kapitalkraft eines mittleren Unternehmens erfordert hat, die kriegen heute Kinder zu Weihnachten geschenkt. Für ein paar Euro. Ne? Und das geht immer weiter. Das heißt, die entsprechenden Produkte haben sich auch wieder, wurde rationalisiert, viel weniger Arbeit war dafür erforderlich, viel weniger menschliche Energieverausgabung, abstrakte Arbeit laut Marx, die sind immer billiger geworden und in Massenkonsum eingegangen, die Märkte haben sich ausgedehnt, fast jeder hat heute seinen PC daheim und so weiter. Nur der Kompensationseffekt, wie er bei den Autos da war, der hat sich nicht eingestellt. Und da hat man erst lang rumgerätselt, was ist denn da jetzt los? Und ich sage, dieser Kompensationseffekt hat sich deswegen nicht eingestellt, weil zum ersten Mal in der kapitalistischen Geschichte das Überflüssigmachen von menschlicher Arbeit durch im weitesten Sinn die neuen, die mikroelektronische Revolution, die Kommunikationstechnologie und alles, was damit zusammenhängt, schneller gelaufen ist, einen größeren Effekt hatte als die Ausdehnung der Märkte dann. Das heißt, unterm Strich ist diesmal nicht wieder viel mehr Arbeit eingesaugt worden in die Kapitalverwertung, sondern ganz im Gegenteil, in immer neuen Schüben immer mehr sozusagen überflüssig gemacht, freigesetzt, wie das so schön heißt. Ja, das heißt, natürlich, diese Krise der dritten industriellen Revolution hat eine völlig neue Qualität, eine ganz andere. Die Folge sind nicht nur eben Rückgang von Kaufkraft, sondern auch globale Überkapazitäten, Überkapazitäten im kapitalistischen Sinne. Das heißt, auch wieder Schlüsselbeispiel, Schlüsselindustrie, Automobilbau. Es wird heute gesagt, in ein paar Jahren wird es vielleicht nur noch 5 oder 6 große Automobilproduzenten auf der Welt geben. Alle übrigen müssen über den Jordan. Das ist einfach nicht mehr drin. Das heißt, die werden alle arbeitslos. Und es kommt hier so eine Spirale in Gang. Massenarbeitslosigkeit bedeutet Massenarmut oder dann eben Prekarisierung. Unterbeschäftigung bedeutet auch Massenarmut. Das bedeutet, selbst die billiger werdenden Produkte durch die Rationalisierung können nicht mehr ausreichend verkauft werden. Das wiederum bedeutet, es gibt diese Überkapazitäten. Und entsprechend sukzessive Stilllegung von Produktion. Jetzt kann man natürlich, um das mal in Verbindung zu bringen, was ich am Anfang über die geschlechtliche Seite, diese Abspaltung, nicht? Was ja die andere Kehrseite der abstrakten Arbeit ist, jetzt kann man sehen, weltweit ist die Krise der abstrakten Arbeit, die Krise dieses Arbeitsethos auch, das damit verbunden war, ist gleichzeitig eine Krise männlicher Identität. Und das kann man in verschiedensten Kulturkreisen in diesem globalen Kapitalismus in unterschiedlicher Weise beobachten. Fast überall, und das ist nicht nur in islamischen Ländern, sondern bei uns ja ganz genauso, zunehmende Gewalt gegen Frauen, zunehmendes Mobbing gegen Frauen, Krise des geschlechtlichen Abspaltungsverhältnisses selber auch, weil die Frauen da auch über ihre doppelte Vergesellschaftung nicht mehr mitmachen, auch sozusagen diese alte Beziehungshierarchie sich allmählich auflöst, aber eben nicht emanzipatorisch, sondern sozusagen ins Chaos. Und eine starke Tendenz, jetzt zu sagen, na gut, die abstrakte Arbeit, die sollte ja alles machen, alles sollte marktwirtschaftlich werden, alles monetär dargestellt werden, jetzt geht es immer weniger, jetzt gibt es immer mehr Bereiche, die können von der Verwertung nicht mehr erfasst werden, sind aber notwendig. Na, da müssen jetzt wieder die Frauen ran, ne? Die Frauen als die Trümmerfrauen der Krise, Mütterlichkeit als letzte kostenlose Ressource des Kapitalismus, Frauen sollen es managen, wie Familien, Nachbarschaften und so weiter mit immer weniger Geld auskommen. Der konservative Publizist Frank Schirmacher hat da ein schönes Buch geschrieben mit dem Titel Minimum. Das heißt, immer mehr Menschen werden aufs Minimum gesetzt, trotz riesigen abstrakten Reichtums. Ja? Und das Management dieses Minimums, das sollen wieder die starken Frauen übernehmen, aber jetzt nicht die starken Frauen, die in die männlichen Domänen eindringen, oder da werden sie eher wieder rausgemobbt, sondern die starken Frauen, die sozusagen den Kopf hinhalten, die zu den Trümmerfrauen der Krise eben werden. Also Krise der abstrakten Arbeit, das ist die eigentliche Grundlage von der inneren Widersprüchlichkeit des Kapitalismus als Produktionsverhältnis selber hervorgetrieben, und das wird zur Krise männlicher Identität und zur Krise des herkömmlichen Geschlechterverhältnisses. Und aus dieser insgesamt sich aufbauenden Situation der letzten 20 Jahre, dieser Krise der dritten industriellen Revolution heraus, hat das Kapital eben reagiert als Flucht dieses überschüssigen Geldkapitals, das nicht mehr rentabel in Realinvestitionen gesteckt werden kann. Das geht nicht mehr nach der kapitalistischen Logik selber. Da sind Überkapazitäten da. Eben dieser Druck in die Finanzmärkte rein, da entstehen dann diese Finanzblasen. Aber die Überlegung ist ja absolut naiv, geradezu kindlich. Das wäre sozusagen reales Geld, das bloß fehlgeleitet worden ist, und das müssten wir jetzt irgendwie kanalisieren und dann sollten da neue Arbeitsplatzinvestitionen entstehen. Völlig unsinnig. Ja? Es ist ja, die Logik ist ja genau andersrum. Das ist ja deswegen in diese Blasen geflohen, weil es auf der Ebene der produktiven Arbeit nicht mehr geht, weil da qua mikroelektronischer dritter industrieller Revolution zu viel Arbeit überflüssig gemacht wird und das nicht mehr eingeholt werden kann. Innerhalb dieser kapitalistischen Formen. Und was dann passiert ist eben, dass viele Unternehmen, wieder Schlüsselindustrie, Automobile, dass viele große Konzerne ihre Gewinne gar nicht mehr machen aus der Produktion mittels abstrakter Arbeit, weil es inzwischen zu wenig geworden, was an Arbeitssubstanz da noch drinsteckt, und dann dem Verkauf auf dem Markt ihres Schrotts, ihrer Autos, ja, sondern durch Differenzgewinne in der Zirkulation von Finanztiteln. Ne? Also das zum Beispiel, um das ein bisschen zu illustrieren, dass also diese Daimler-Chrysler-Fusion Schiffbruch erlitten hat, das lag daran, dass der damalige Daimler-Chef Schremp, der hat es noch ganz traditionell als Erweiterung, er wollte die Welt AG, ne, im Automobilbau schaffen, ja, und hat es noch ganz traditionell als Strategie für reale Produktion und Verkauf. Nicht? Und da hat sich herausgestellt, Chrysler ist eigentlich völlig überflüssig. Ja? Das hätte längst dicht gemacht werden müssen. Und er hat nicht kapiert, dass es darum geht, und jetzt wird das dann wohl auch in die, genau auf die Schiene gesetzt, auch bei Daimler Chrysler, nämlich, dass es darum geht, Unternehmen, ja, aufzukaufen oder das eigene Unternehmen aufzuspalten und 4, 5, 6 Teile an die Börse zu bringen, nicht? Und die 4, 5, 6 Teile sind dann mehr wert als vorher das eine Ganze. Ja? Deswegen werden Unternehmen und Unternehmensteile jetzt gehandelt wie Schweinehälften. Die werden tranchiert, werden separat als Finanztitel in Umlauf gebracht und da kommen laufend Differenzgewinne raus. Das ist aber eine Notlage für das Management. Ja? Die können gar nicht mehr anders. Kapitalistisch geht es nicht mehr anders. Ja? Nur deswegen ist das so, was da passiert. Und diese Übernahmeschlachten. Nicht? Und jetzt kommt nämlich noch was. Jetzt gibt es sowas wie ein Recycling aus dieser Finanzblasenökonomie. Das heißt, man müsste sogar sagen, dass es nicht noch weiter bergab geht, dass nicht noch mehr größere Massenarbeitslosigkeit da ist. Das liegt allein daran, dass überhaupt noch diese Finanzblasen nicht geplatzt sind. Nicht? Wenn die nämlich platzen, dann geht es richtig runter auf das reale Level, das wir jetzt noch gar nicht kennen, nicht? Wie tief das eigentlich schon drunten ist. Und ich kann das Beispiel sagen, jetzt in dem Fall die Immobilienblasen. Nicht? Das ist ja das, nicht nur Aktien, sondern auch Immobilien. In vielen Ländern ist das zu einem immer größeren Bestandteil der Konjunktur geworden, während in Spanien zum Beispiel große Teile der Automobilindustrie, anderer Industrien entweder abwandern oder stillgelegt werden, hat eine Immobilienblase sich da entwickelt, die mittlerweile 30% des Bruttoinlandsprodukts ausmacht. Ja? Eine völlig aberwitzige Zahl. Und wie kommt sowas zustande? Indem eben überschüssiges Geldkapital in den Immobiliensektor geht, da die Preise steigen, ohne dass überhaupt irgendwas sonst passiert, nicht? Reine Spekulationsblase also, wird es interessant, Häuser zu bauen, gar nicht für irgendeinen Zweck oder dass man da drin wohnt oder sonst was, sondern einfach um in diese sich aufblasende Spekulation einzusteigen und da mitzunehmen, nicht? Diese Aufblähung von fiktivem Kapital. Und gerade wenn einem sonst es schlecht geht, nicht? Sei es als kleiner Eigenheimbesitzer, den es da massenhaft gibt in Spanien, sei es als Bauindustrie oder sonst was. Und dann, was hängt da alles dran? Zementindustrie, Produktion von Kipplastwagen. Nicht? 1000 Tod und Teufel und da hängen ja überall auch Arbeitsplätze dran. Nicht? Das heißt, es wird hier eine Art Münchhausiade durch das Recycling aus dieser Spekulationsblase, wird auch reale Produktion generiert, die aber überhaupt keine Grundlage eigentlich hat. Und natürlich in dem Moment, wo dann die Blase platzt, wie es jetzt in den USA zu befürchten ist, ja, wird das Ganze sofort runtergehauen. Nicht? In den USA ist zum Beispiel so, dass die Realeinkommen, die durchschnittlichen der Menschen, sind auf den Stand der 70er Jahre zurückgefallen. Das heißt, die Löhne sind im Schnitt gesunken. Ne? Natürlich auch, weil Prekarisierung von Arbeit und alles Mögliche wie bei uns auch stattgefunden hat. Aber dieses Konsumwunder in den USA war rein finanziert über eben Hypothekendarlehen. Nicht? Weil da viel mehr Menschen als bei uns hier Wohneigentum hatten und haben, ist das eben gegangen. Also, es gibt diesen Zusammenhang. Das heißt, man müsste eigentlich, wenn man schon nichts weiter will als seinen guten alten Arbeitsplatzkapitalismus, eigentlich dem Spekulationskapital fast dankbar sein, nicht? Dass es, wenn es das nämlich nicht mehr gäbe, wenn das platzt, ne, dann wird es noch viel schlimmer mit der Massenarbeitslosigkeit. Ja, jetzt habe ich noch etwas nicht benannt, was in dieser ganzen verkürzten Reaktion drinsteckt, wenn man sagt, das sind die bösen Spekulanten. Das ist nämlich gleichzeitig ein Ventil für eine Art von Krisenideologie, die es schon seit dem 19. Jahrhundert gibt. Und vielleicht gehen jetzt einige an die Decke, wenn ich das Stichwort Antisemitismus anführe. Aber es ist nun mal leider so, dass aus vielerlei Gründen, die auch mit der Geschichte des christlichen Mittelalters zu tun haben, in der Moderne, hat mit Luther schon angefangen, so die Identifikation von arbeitslosem Geld, nicht? Geldeinkommen, zinstragendem Kapital, das böse Zinsnehmen und so, das wurde als was Jüdisches definiert. Hat was, wie gesagt, zu tun mit der Geschichte des christlichen Mittelalters. Und im 19. Jahrhundert fing das so um die Mitte des Jahrhunderts etwa an, dass das immer weitere Kreise gezogen hat. Schon im Vorfeld der Revolution von 1848 gab es so antisemitische Unruhen in verschiedenen deutschen Regionen und nicht nur in Deutschland. Bei der Gründerzeitkrise Ende des 19. Jahrhunderts, 1870 bis 90, als es mal wirklich runterging und auch eine Spekulationsblase geplatzt ist, da ist der Antisemitismus in Deutschland und Österreich, Rothschild, die Finanzjuden, nicht, all diese Sachen, richtig aufgeblüht. Und dann ist es abgerufen worden in der großen Krise der Zwischenkriegszeit, Nationalsozialismus an die Macht als streng antisemitische Partei, nicht nur, sondern eben auch Massenbewegung. Und heute in der Krise der dritten industriellen Revolution ist das wieder zu beobachten. Und es ist ja auch der Versuch von Rechten, von Neonazis, mit antisemitischen Parolen die ganze Globalisierungskritik zu besetzen, sich da anzuwamsen, auch an die Linke. Und das können sie deswegen auch, weil eben in der Linken oder in Teilen der Linken diese verkürzte, auf das Finanzkapital beschränkte, völlig Ursache und Wirkung verwechselnde, was die Krise angeht, Kapitalismuskritik existiert. Das ist eigentlich die der Nazis gewesen, nicht? Gegen das raffende Kapital, für das schaffende, das Arbeitsplatz schaffende Kapital. Und angesichts der Krise der dritten industriellen Revolution mit dem jetzt in neuem Maßstab, in neuer Qualität überflüssig machen von abstrakter Arbeit, ist das eben nicht nur faktisch falsch, sondern es öffnet auch ein Ventil, so eine Interpretation in Richtung einer barbarischen, mörderischen, ideologischen Reaktion auf die Krise. Und da kann man sich, denke ich, nicht hinstellen und sagen, ja, ich bin doch kein Antisemit. Ne? Es mag sicher viele geben, die jetzt keine subjektiven Antisemiten da sind, ne? Die so denken, aber es sollten nicht an die Decke gehen, wenn man ihnen klar sagt, Leute, wie ihr hier das interpretiert, das ist nicht nur sachlich falsch, sondern ihr macht hier die Türöffner, ob ihr es wollt oder nicht, für das, was euch irgendwann auch mal überschwemmen kann, nämlich diese antisemitische Reaktionsweise, die in der ganzen Welt heute wieder blüht. So, jetzt komme ich dann zu dem Punkt mit der Globalisierung. Schon weit fortgeschritten, aber ein paar Minütchen werdet ihr mir vielleicht noch gönnen. Was hat jetzt die Globalisierung mit dieser ganzen Entwicklung, mit diesem Krisenprozess zu tun? Ich denke, auf der einen Seite erstmal ganz grob kann man sagen, Globalisierung, das ist im Wesentlichen eine Folge der Krisenkonkurrenz, einerseits unter den Bedingungen der mikroelektronischen Revolution und zweitens aber auch mit den Mitteln dieser mikroelektronischen, technischen Revolution. Am ehesten kann man das auf dieser Ebene dieser Finanzblasen, dieser Spekulationsblasen sehen, die Entwicklung des sogenannten Finanzkapitals. Da gibt es jetzt eben wirklich einen unmittelbaren, einheitlichen Weltmarkt. Man sieht das auch daran, es hat natürlich was mit den modernen Kommunikationsmitteln zu tun. Man kann mit diesen mikroelektronisch fundierten Kommunikationsmitteln in Echtzeit unmittelbar, in Sekundenschnelle, rund um den Globus Finanztitel bewegen. Das, wofür man im 19. Jahrhundert noch Wochen gebraucht hat mit Schiffen, nicht? Oder dann mit dem Transatlantiktelegraph, aber auch nur auf einige wenige entwickelte Weltregionen beschränkt. Das geht jetzt rund um die Uhr, ob Afrika, ob Singapur, Malaysia, New York Stock Exchange und Börse in Frankfurt, das geht alles ruckzuck. Man sieht es auch daran, wenn es runtergeht, nicht, wie jetzt in den letzten Wochen, dieser kleine Rückschlag, dieser Börsencrash, das geht innerhalb von weniger als 20 Stunden rund um die Welt. Nicht? Und zwar einheitlich, wie eine Dominosteinreaktion. Nicht? So geht es. Das hat was zu tun mit dieser Herstellung des einheitlichen Weltmarkts auf dieser Computer- und kommunikationstechnisch gestützten technologischen Basis, was es eben nicht nur ermöglicht hat, sondern gleichzeitig ist es ja der Zwang, eben weil diese Realinvestitionen nicht mehr rentabel sind, eben dahin zu flüchten und zu schauen, wie man aus diesen Spekulationsblasen noch scheinbar Gewinne abschöpfen kann, die auch schon keine reale Grundlage mehr haben. Dann gibt es aber auch die Globalisierung natürlich auf der Ebene der Krisenkonkurrenz in dem Realkapital selber, da wo noch was produziert wird. Und da kann man sagen, da hat es auch eine neue Qualität in der dritten industriellen Revolution, denn es gibt hier eine völlig neue Form von Kapitalexport. In der Vergangenheit, im 19. Jahrhundert, gab es so gut wie gar keinen Kapitalexport, sondern nur Warenexport. Das heißt, in Deutschland wurden Waren produziert, die wurden halt dann in die USA oder anderswohin geliefert und umgekehrt. Kapitalexport heißt ja, dass man Produktionsanlagen in anderen Ländern aufbaut. Nicht? Und das gab es vor dem Ersten Weltkrieg eigentlich nur in Richtung Kolonien und eigene Einflusssphären. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg gab es so einen großen, unter dem Dach der Pax Americana, der westlichen Weltmacht, sowas wie eine Explosion von Kapitalexport. Und zwar jetzt auch in die entwickelten Länder selber, die also vorher miteinander als Imperien verfeindet waren, jetzt unter einem Dach. Und da war es dann so, dass dieser Kapitalexport sozusagen nach dem Baukastenprinzip vor sich ging. Das heißt, Volkswagen hat eben sozusagen einen Klon von Wolfsburg anderswo hochgezogen. Nicht? Mit allen Schikanen, mit allen Abteilungen Planung und bis zum Marketing, nicht? Da identisch hochgezogen. In Brasilien, in USA und anderswo, um die dortigen Märkte zu beliefern. Das waren also sozusagen Kapitalexport oder wie es im ökonomischen Jargon heißt, Direktinvestitionen im Ausland. Das waren sozusagen Erweiterungsinvestitionen. Man hat Wolfsburg nochmal anderswo hingestellt. Und jetzt in der dritten industriellen Revolution, da geht es um was ganz anderes. Da sind nämlich diese Auslandsinvestitionen, diese Direktinvestitionen oder dieser Kapitalexport, das sind jetzt Rationalisierungsinvestitionen. Und zwar neuen Typus, nämlich jetzt wird nicht mehr Wolfsburg nochmal anderswo hochgezogen, sondern, ich sage es jetzt idealtypisch, ne? Sondern Wolfsburg fängt mal an zu zerlegen. Ja? Und zwar nach dem globalen Kostengefälle. Das heißt, es wird sozusagen die Konstruktion, die macht man jetzt irgendwo in Tschechien, weil es da viel billiger ist, die Betriebsabrechnung in Indien, irgendwelche Teile werden in China, in der Ukraine oder in Singapur hergestellt, die werden dann in Polen vielleicht zusammengebaut, die Steuern lässt man auf den Kaimaninseln anfallen, die Forschung, die verlegt man auch dorthin, wo man die geringsten Auflagen hat, nach Mexiko vielleicht, weil denen dort alles egal ist. Ja. Die Betriebswirtschaft wird zerlegt und geht global auf Wanderschaft nach dem eben weltweiten Kostengefälle. Das kann sich auch sehr schnell wieder ändern. Und in diesem Zusammenhang sind auch die sogenannten neuen Wunder Indien und China vor allem zu sehen. Das ist überhaupt kein nationalökonomischer Entwicklungsprozess mehr, in dem Sinn dieser Entwicklungsvorstellung, wie man das noch vor wenigen Jahrzehnten hatte, sondern das ist einfach zur Drehscheibe geworden, und zwar beschränkt auf sogenannte Sonder- oder Exportwirtschaftszonen, die da an der Küste aufgereiht sind, zur Drehscheibe für die sogenannten Wertschöpfungsketten von transnationalem Kapital, von westlichen Konzernen. Nicht? Die machen da eine Kombination von Hightech und Billiglohn, beliefern von dort aus die wichtigsten Märkte, zum Beispiel USA, die Einbahnstraße über den Pazifik und aber auch europäische und japanische Konzerne. Und es hat überhaupt nichts mehr mit einer eigenständigen Entwicklung von China zu tun. Jetzt will ich doch mal eine Zahl nennen. Weit mehr als 50% aller chinesischen Exporte sind ausschließlich von ausländischen Konzernen gemacht, die in China investiert haben und dort eben die günstigeren Kosten ausnutzen. Das heißt, von wegen, dass hier eine neue Weltmächte heranreifen, das ist immer noch die völlig anachronistische Vorstellung einer Welt, die so gar nicht mehr existiert. Und für China und Indien läuft es auf innere Zerreißproben hinaus, weil nämlich die Kehrseite dieser Sonderwirtschaftszonen, in denen das transnationale Kapital investiert, das bedeutet die Entwertung der eigenen Binnenindustrien, nicht? Und der eigenen Landwirtschaft, die auf dem Weltmarkt gar nicht mithalten kann, wo man aber dann aufmachen muss, wenn man diese Exporteinbahnstraßen aufrechterhalten will. Das heißt, der Preis für diese sogenannte begrenzte Exportindustrialisierung, die man gar nicht unter eigener Kontrolle hat, der Preis ist dafür, die eigenen Binnenindustrien, die man in 50 Jahren hochgezogen hat, über den Jordan gehen zu lassen. Die werden stillgelegt sukzessive und eben die eigene Landwirtschaft und unter die Räder kommen zu lassen. Und das ist ja die Mehrzahl der chinesischen Bevölkerung heute noch beschäftigt. Das bedeutet natürlich, dass hier ein Riesenproblem entsteht und dass eher zu prognostizieren ist, dass die nächste große Krise die chinesische sein wird, wie es vorher diejenige der Tigerländer war, nur in einem ganz anderen Maßstab und mit einer viel größeren Wucht. Und dass da keine neue Weltmacht im Entstehen ist, sondern dass im Gegenteil das so ein Bestandteil der Transnationalisierung von Kapitalismus ist, der aber immer mehr zum globalen Minderheitskapitalismus ist und überall, gerade auch in China, die Mehrheit auszugrenzen beginnt, die da gar nicht mitgenommen werden kann. So, jetzt ist natürlich, so wie es die, komme ich gleich zum Schluss, wie es sozusagen diese falsche, verkürzte Reaktion gibt auf die Krise der abstrakten Arbeit, statt zu sagen, ja, jetzt müssen wir da rauskommen aus diesem verrückten System, dieser abstrakten Arbeit, dieses automatischen Subjekts, stattdessen zu sagen, wir wollen zurück zu unserem guten alten Arbeitsplatzkapitalismus und das heißt dann, schuld sind die bösen Spekulanten, ja? Und dahinter steht letztlich die antisemitische Ideologie oder ist damit vermengt. Genauso wird jetzt auf diese Globalisierung reagiert, indem man sagt, wir wollen wieder zurück zu uns in unser gutes altes nationales Körbchen. Ne? Als der Nationalstaat so noch so das Sagen hatte, ist doch alles noch besser gewesen. Wir wollen, dass es wieder eine Welt von Nationen gibt und nicht dieses transnationale Kapital. Das heißt, das, was eigentlich mal gerade sozusagen ein wichtiges Moment der Linken war, zu sagen, ja, die Nation ist eigentlich scheiße, ja, die Nation ist was Reaktionäres, dieser Nationalismus, das ist etwas, worüber wir hinweg wollen. Wir wollen Internationalismus, wir verbrüdern uns mit den Menschen in allen anderen Weltteilen. Das geht jetzt sozusagen negativ, destruktiv aufs Kapital über. Das wird jetzt wirklich transnational, aber natürlich, es wird hier eine destruktive, negative Minderheitsgesellschaft des Kapitalismus hergestellt als Weltgesellschaft. Aber ein größerer Teil der Linken wird auf einmal sozusagen ja national kompatibel. Man möchte, so wie man zurück möchte zum Arbeitsplatzkapitalismus, so möchte man zurück ins nationale Körbchen. Geht nicht. Es ist kontrafaktisch. Der Kapitalismus wird darüber hinweggehen. Aber gleichzeitig ist es auch reaktionär. Die Linke ist nicht mehr an der Spitze des Fortschritts, sondern sie läuft hinterher und hat sozusagen rückwärtsgewandte Utopien, wenn sie zurück zu einer Welt von Nationalökonomien und Nationalstaaten möchte. Jetzt kommt der letzte Punkt, den mache ich jetzt ziemlich kurz. Ich wollte ja noch sagen, wie sich das verhält mit dieser momentanen Weltkonjunktur. Worauf beruht die? Ich habe jetzt schon einige Hinweise gegeben, was hier eigentlich passiert. Es gibt so etwas wie dieses Recycling aus den Spekulationsblasen. So wie es auch mit den Immobilien eben in nicht zuletzt in den USA passiert. Und da haben wir sowas wie einen weltweiten Verkettungszusammenhang, der sich immer mehr ganz speziell ausdifferenziert hat. nämlich die spezifische Rolle der US-Ökonomie als der letzten Weltmacht. Das hat auch was zu tun mit dem, was der Veranstaltung auch den Titel gegeben hat, Weltordnungskrieg. Die USA haben sich als letzte übrig gebliebene Weltmacht, die entsprechende Ressourcen mobilisieren konnte, nach dem Zweiten Weltkrieg eine konkurrenzlose Militärmaschine aufgebaut. Der Gegenpol, die Sowjetunion, ist ja zusammengebrochen, die konnte das nicht mehr mithalten. Und diese konkurrenzlose Militärmaschine der USA, die hat auch eine eminent ökonomische Funktion, weil die USA gelten jetzt allen Rivalitäten und sonstigen Sachen zum Trotz. Das, glaube ich, muss man nicht so sehr ernst nehmen. Das ist relativ anerkannt, dass die USA diese letzte Garantiemacht des Krisenkapitalismus, des weltweiten Krisenkapitalismus sind. Diese Garantie ist durch diese konkurrenzlose Militärmaschine gegeben. Das wiederum bedeutet, dass sozusagen diese Militärmaschine die ökonomische Pseudo- oder politisch-militärische Basis dafür bildet, dass der Dollar weiterhin Weltgeld sein kann, Weltreservewährung und Welthandelswährung, immer noch entscheidend. Und das wiederum bedeutet, dass in die USA ein beständiger Zustrom, ein überproportionaler Zustrom von Geld, überschüssigem Geldkapital fließt. Also es ist nicht nur so, dass es schlechthin überall auf der Welt in diese Finanz- und Immobilienblasen reinfließt, sondern zu einem überproportionalen Teil in die USA, weil das eben als der sichere Hafen gilt. Das wiederum bedeutet, ich habe es vorhin schon gezeigt, am Beispiel der Immobilienblase, die sich in den letzten 5 bis 10 Jahren entwickelt hat, dass, obwohl die Realeinkommen in den USA genau wie anderswo auch zurückgegangen sind, durch den hohen Anteil an Eigenwohnungs- und Hausbesitz eine Riesenkonsumwelle finanziert werden konnte über diese über Hypothekendarlehen. Nicht? Und jetzt hat das bedeutet, dass sukzessive im Lauf der 80er und 90er Jahre und jetzt sogar zugespitzt in den letzten 6 Jahren fast alle Teile der Welt einen Überschuss im Handel mit USA haben. Ihre überschüssigen Waren, wo sie eigentlich längst die Fabriken stilllegen müssten, ja, die werden in den Konsum in die USA transferiert. Die bezahlen das aber nur mit geliehenem Geld beziehungsweise mit Blasen, mit aus Finanzblasen stammendem Geld, eben mit Hypothekendarlehen zum Beispiel. Und so ist ein riesiger globaler Defizitkreislauf, eine riesige Defizitmaschine in Gang gekommen. Ganz Asien hat die Export-Einbahnstraße über den Pazifik in Richtung USA. Ganz Europa und andere Weltteile haben die Einbahnstraße über den Atlantik. Ja, und das Ganze hängt an diesem spekulativ finanzierten und verschuldungsfinanzierten Riesenkonsumwunder der USA. Und auch da gibt es wieder eine schwachsinnige Reaktion, nämlich eben Anti-Amerikanismus. Obwohl in Wirklichkeit alle davon abhängen, ja, wird gesagt, ja, die bösen USA, die konsumieren da alles und so. Dabei, würden sie das nicht tun, dann wäre die Weltwirtschaft schon im Eimer, ja, schon viel mehr, als es jetzt ist. Und jetzt fängt es langsam das Wackeln an. Und in den letzten 2-3 Jahren ist es eben so gelaufen, dass über die Exportindustrialisierung in China und Indien, eben wie gesagt finanziert von transnationalem Kapital und beschränkt auf diese Sonderwirtschaftszonen, auch zum Beispiel der deutsche Maschinenbau mitgezogen worden ist. Sehr viele Produktionskomponenten werden nach China geliefert und dort werden diese Wertschöpfungsketten aufgebaut, die wiederum den Konsum in den USA beliefern. Und der wiederum hängt ja von dem Spekulationsgeld ab. Und jetzt, wo also die Hypothekenkrise, die Krise dieses spekulativ gesponserten Konsums in den USA langsam am Horizont erscheint, nicht? Schon das erste winzige Anzeichen hat ja genügt, dass in den letzten Wochen ein Riesengewitter am Finanzhimmel stattgefunden hat. Nicht? Kann man sich vorstellen, wie schnell also diese angeblich selbsttragende Weltkonjunktur wirklich in Orkus abstürzen kann. Ne? Wenn dieser Defizitkreislauf nämlich zum Stehen kommt, dann wird erst das wahre Ausmaß der Krise der dritten industriellen Revolution sichtbar. Ja, und was ist die Schlussfolgerung daraus? Damit bin ich jetzt am Ende. Die Schlussfolgerung daraus ist eigentlich, radikal zurückzuweisen, sind alle illusionären Konzepte, die bloß den Kapitalismus bloß als Finanzkapitalismus kritisieren wollen, Ursache und Wirkung der Krise auf den Kopf stellen, die zurück zur Nation, zur Nationalökonomie, zum Nationalstaat möchten, gegen die Globalisierung und die letztlich statt die kapitalistische Produktionsweise bloß das böse Amerika im Visier haben. Das sind so drei Komponenten, die gehören zusammen und nötig wäre stattdessen gerade eine Diskussion auch in den Antiglobalisierungs-, in den sozialen Bewegungen, wie kommen wir weg von diesem Kapitalismus als Produktions- und Lebensweise. Das ist zur Überlebensfrage geworden. Nicht nur was das Klima angeht, was die natürlichen Lebensgrundlagen angeht, auch was die soziale Reproduktion angeht. Und da ist eben mehr und tiefer gehende Kritik erforderlich, als das, was man heute so zu hören bekommt. Ich danke.